Wir sind Richard und Ingeborg Sickinger.
Wir sind in Wien zu Hause. Der Richard ist an der Donau-Universität in Krems für das Thema nachhaltiges Bauen. Österreich ist das sehr gut. Das ist wirklich ein Exportartikel auf der ganzen Welt, wenn man sagt, energieeffizient, passiv oder sogar aktiv Häuser, da gibt es sehr viel. Und er leitet dort das Zentrum für nachhaltige Architektur.
Und Ingeborg ist an der Universität Wien und sie ist zuständig für die Absolventen, also die mehrere hunderttausend Menschen, die an der Universität Wien studiert haben. Und wo es darum geht, sie wieder neu zu aktivieren und für die Universität Wien zu gewinnen.
Da habe ich auch schon Teilnehmer aus meiner Zielgruppe entdeckt, gleich hier vorne, Herr Bischof. Wir suchen sie überall und ich muss auch sagen, Alumni, also Absolvent der Universität Wien, oder es machen natürlich andere Unis auch zu sein, aber das hat sehr viel damit zu tun, wie wir arbeiten, Wachstumsprinzip, Wachstumspädagogik. Das heißt, wir laden Leute ein, in Projekten mitzuwirken, wo man auch andere unterstützen, fördern kann, Mentor werden kann, andere in der Entwicklung begleiten kann. Also der Gedanke zieht sich durch und das dürfen wir Ihnen auch heute über diese Erfahrungen, also jetzt vor allem im Bereich Ehe und Familie, wir sind gemeinsam seit vielen Jahren auf unterschiedlichste Art und Weise im Einsatz für Ehe und Familie und möchten aus diesen Erfahrungen erzählen.
Zum Thema Wachstum, das auch heute Vormittag sehr stark ein Thema war, haben wir zur Vorbereitung einfach ein bisschen in die Zeit hineingeschaut. Und in die Zeit bedeutet in die Wirtschaft, im Beruf, über dort, wo Menschen tätig sind. Und man kann sehr stark wahrnehmen dort eine ganz große Sehnsucht nach Wachstum.
Eine Freundin erzählt mir ein Beispiel, das sie gerade erlebt hat. Sie ist Managerin in einem großen internationalen Unternehmen und die Zentrale wünscht sich Wachstum, Umsatzwachstum, Ergebniswachstum. Da kamen gerade die neuen Wachstumswünsche, Ziele, Vorgaben und sie kommt gerade dazu, wie am Gang ein paar Kollegen zusammenstehen, die dort im Vertrieb sind und sich über das Thema unterhalten und sie kommt gerade dazu, wie dieser Satz dann fällt, da sagt der eine so mit Schulterzucken, also das einzige Wachstum, das ich sehe, ist da draußen. Das heißt, in unseren Breiten ist das Thema, wie wächst die Wirtschaft? Was ist überhaupt gesundes Wachstum? Was ist ethisches Wachstum? Was ist nachhaltiges Wachstum? Wir wissen, eigentlich brauchen wir jetzt ein Wirtschaftswachstum, damit auch unser System funktioniert. Aber zugleich ist viel Ratlosigkeit, viel Fragen, vieles, wo man ansteht, aber auch viele Versuche, Experimente, eben nachhaltig wirtschaften oder ein ganz neuer Begriff, Social Entrepreneurs. Das heißt hier auch quasi einen Beruf daraus zu machen, sich im sozialen Bereich eine Lücke zu entdecken, wo man ein Thema entwickelt und hineinbringt. Oder auch das Thema neue Formen der Beteiligung an Unternehmern, die dann Neines werden. Also es gibt unterschiedliche Wege und Versuche, aber die Sehnsucht, die Frage ist, wie ist gutes, gesundes Wachstum?
Wenn man in einen anderen Teil der Welt hineinsteht, sieht man, es gibt eine ganz große Sehnsucht nach persönlichem Wachstum. Sei es in der Weiterbildung, wo ich tätig bin, an der Donau-Universität Krems, das ist eine eigene Universität, die es jetzt fast 20 Jahre gibt und die schwerpunktmäßig Weiterbildung, also für Menschen, die 30, 40, 50 Jahre alt sind und wieder was Neues studieren möchten, weiterbilden möchten. Ganz eine starke Sehnsucht, das ist die einzige Universität, wo man wirklich viel Geld zahlen muss. Und da kommen Leute und sind bereit, 18.000 Euro zu zahlen, um weiterzubilden, um weiterzuwachsen. Auch im privaten Bereich nehmen wir ganz stark wahr, das kann sicher viele hier einfach spüren, diese Sehnsucht zu wachsen, sei es im Bereich New Age, sei es in vielen verschiedenen Bereichen, ist diese Sehnsucht auch persönlich zu wachsen, ein ganz starkes Zeichen unserer Zeit.
Dirk und Katrin, zwei Freunde von uns, sind beide Ökonomen und sie haben viel Freude, sich in ihrem Beruf zu bewähren. Und da hat er jetzt entdeckt, es gibt so einen neuen Download, wo man sich zum Thema Teambildung, Kommunikation, Ziele setzen, das hat ihn richtig fasziniert. Da gibt es so kleine Einheiten, die sind eine Viertelstunde, hat er gleich runtergeladen für sich und für seine Frau, für die Katrin. Die haben nämlich einen relativ weiten Weg ins Büro in verschiedene Richtungen und die haben sich richtig ein Programm draus gemacht, so immer wieder am Weg hin. ihn, so als Inspiration, da hineinzuhören, zu überlegen, was kommt heute auf mich zu, einen Impuls mitzunehmen und so irgendwo gerüstet oder gestärkt in die Aufgabe zu gehen. Das bewegt die, also wachsen in einer Aufgabe, das als positive Herausforderung sehen. Ich selber komme aus dem Personalmanagement, ich habe da viele und lange auch Menschen beraten, zu sagen, in einer Aufgabe wachsen. Also nicht überfordert werden, aber auch nicht unterfordert sein, das macht auch wirklich Stresssymptome, sondern eine gute, gesunde Herausforderung haben und wie kann ich gut an der wachsen. Das bewegt viele Menschen, das persönliche Wachstum. Pater Bella, ein Priester, der sehr viel für Familien gemacht hat, manche kennen ihn vielleicht auch, erst vor 2 Jahren verstorben. Und er hatte so eine Eigenschaft, die hat ihn wirklich viele Jahre gekannt. Er hat auch die Akademie für Familienpädagogik gegründet oder mitgegründet und war lange der geistliche Assistent davon. Jedenfalls hat er so eine Art, wenn er Menschen, manchmal haben wir ihn Jahre nicht gesehen, 1-2 Jahre nicht, dann hat man ihn wieder gesehen, dann hat er einen so angeschaut und hat er gesagt, Sie merken gar nicht, wie Sie wachsen. Und man hat richtig gemerkt, was der für eine Freude dran hat, dass der sowas wahrnimmt und dass das ein Thema für ihn war. Also wachsen wollen und bei anderen Wachstum bemerken, das macht Freude, das gibt Kraft.
Und nebenbei gesagt, auch wir als Kirche haben eine große Sehnsucht zu wachsen. Auch Menschen gewinnen. Dass wir wieder in die Breite gehen. Diese Sehnsucht zu wachsen. Und jetzt, was wir gerade jetzt mit dieser Synode in Rom, die stattgefunden hat und wieder im Herbst stattfindet, auch dieses Entdecken, dass gerade Ehe und Familie der Ort ist, wo dieses Wachstum geschieht und wo in Zukunft wir wirklich unser Ganzes tun können, damit auch noch mehr Wachstum, persönliches Wachstum, aber auch Wachstum in der Zahl möglich ist, durch Ehe und Familie.
Also Wachstum in der Tiefe, Heiligkeit, wir haben heute gehört als Einsiedler, dieser Weg zur Heiligkeit, wir träumen von vielen heiligen Ehepaaren, die jetzt nicht, also wir haben das wirklich mal kräftig studiert, also die meisten heiligen Eheleute wurden aufgrund, also die heilige Ingeborg, um bei meiner Namenspatronin zu bleiben, war die heldenhafte Dulderin. Also ihr Mann war so ein Beispiel, was wir heute Vormittag gehört haben, vom Herrn Dr. Spemann, also der bei verschiedenen Frauen sein Glück gefunden hat und sie hat ihm das verziehen. Er hat sie eingesperrt, sie war eine Prinzessin aus Dänemark, er hat sie jahrelang gefangen gehalten und sie hat ihm aber irgendwo nicht die Zuneigung, nicht die Treue entzogen. Also man kann sich vorstellen, wie schwierig das gewesen war, immer wieder damit zu leben, dass man zurückgesetzt wird, dass man betrogen wird, dass man dann noch seine Freiheit beraubt wird, aber sie hat ihm das innerlich nicht entzogen und die Legende, das war alles im 14. Jahrhundert, 13. Jahrhundert. Die Legende, so genau weiß man das nicht so genau, aber die Legende sagt jedenfalls am Schluss, haben sie einander vergeben, sie haben einander wiedergefunden. Und Ingeborg war dann die heldenhafte Dulderin. Und das ist natürlich ein großartiges Zeugnis, aber wir wünschen uns auch heilige Ehepaare, die heilig werden, weil sie einander glücklich machen, weil sie in dieser Welt was gestalten, weil man denkt, sie haben andere mitreißen können oder etwas starten können für Ehe und Familie. Also das heißt, der Weg der Heiligkeit, der Weg in die Tiefe, aber wir träumen natürlich auch von einem Weg in die Breite. Also das heißt Wachstum, der ORF hat die Woche veröffentlicht eine neue Spektra-Umfrage, wo, Sie haben es vielleicht gelesen, natürlich der höchste Wert, das ist auch nicht überraschend, ist die Gesundheit. Also was gehört für Sie zu einem guten Leben? Die Gesundheit, das ist keine Frage. Also das ist natürlich ganz vorne dran. Und dann, die Überschrift war von der Meldung, das habe ich es dann gelesen habe, war, Ehe sinkt weiterhin an Beliebtheit. Jetzt haben wir gedacht, okay, das ist jetzt gar kein Neuigkeitswert, ich lese es aber trotzdem. Und erstaunlicherweise sind alle Werte um die 60%, die mit Liebe zu tun haben, ein gutes Familienleben führen und eine glückliche Ehe führen. 27% der Befragten, und das waren 1050 Personen, geben an, eine glückliche Ehe zu führen, ist für sie, gehört zu einem guten Leben. Also 57%, das ist mehrheitsfähig. Man hat manchmal schon das Gefühl, das ist mal schon ein Exot, ja, in einer guten katholischen Ehe spricht, aber es gehört für Menschen mehrheitlich zu einem guten Leben, zu einem glücklichen Leben. Das heißt, da warten Leute und das ist auch so unsere Sehnsucht, wie kann man das noch mehr und noch stärker in die Breite bringen?
Also diese Sehnsucht nach Wachstum, das verspüren wir in der Zeit. Das hat auch mit dieser besonderen Zeit zu tun. Es ist eine Zeit quasi, wenn man das über die tausende Jahre betrachtet, es ist wie eine Zeit der Pubertät, in der wir uns verbringen. Wir haben eine alte Zeit hinter uns gelassen wir werden erwachsen und reif als Gesellschaft. Und da einfach, wie man einfach bei jungen Menschen weiß, was da sich alles tut an Wachstumserscheinungen und Wachstumssehnsüchte. Und das spürt man auch als Gesellschaft, als Welt. Diese Sehnsucht ist ganz stark. Dann, wenn wir in die Heilige Schrift hineinschauen, nehmen wir wahr, dass Jesus auch vom Wachstum gesprochen hat. Und wie oft er vom Wachstum gesprochen hat. Diese Beispiele, diese geheime Gesetze des Reiches Gottes, diese Vergleiche vom Weizenkorn, vom Weizen, wo man den Samen streut und es wächst. Das Beispiel vom Senfkorn, das zu einem riesengroßen Baum wird, wo die Vögel des Himmels sich dann nesten. Immer wieder Beispiele, wo Wachstumsvorgänge gebracht werden. Wo Wachstumsvorgänge auch beobachtet werden können, in ihrer Kennzeichen, in ihrer Art, dass solche Wachstumsvorgänge langsam sind. Da kann man unheimlich viel lernen, wie Jesus Wachstum gesehen hat und wie Jesus uns gesagt hat, wie wir Wachstumsvorgänge persönlicher Art, aber auch in der Gesellschaft unterstützen, fördern können. Und das ist ganz was Besonderes. Auch andere Beispiele, wo es darum geht, Licht, Sauerteig zu sein oder Salz, da geht es auch darum, Wachstum zu fördern. Das ist etwas, wie,
auslöst beim anderen.
Wie nennt sich das in diese ganzheitliche Sache?
Intervention.
Interventionen. Ja? Das sind so eine Art Interventionen. Ha? Ich bin Salz, ich bin Sauerteig, ich bin Licht. Also ich fordere Menschen heraus, zu wachsen. Das ist faszinierend zu sehen, wie sehr wir als Christen eigentlich berufen sind, selber zu wachsen und andere Menschen zu Wachstum verhelfen. Als Auftrag von Jesus. Das nächste? Super. Aber Wachstum ist nicht nur ein Auftrag von Gott an uns, sondern heute, ganz besonders heute und in den letzten 100 Jahren, wo die Säkularisation so stark gekommen ist, ist Wachstum auch eine Frage des Überlebens geworden für uns Christen.
Der Pater Kula, das ist ein Schönstadtpater, war auf einer Reise in Südafrika. Und er hat uns erzählt, das ist ganz interessant, da gibt es einen Hang, da sind alle Bäume unglaublich schief, weil da ständig der Wind durch diese gewisse Winddynamik immer aus derselben Richtung kommt. Und die Bäume, also das hat ihn fasziniert, diese Bäume haben alle Form angenommen aufgrund der Strömung, die da herrscht. Das Beispiel hat er uns einmal erzählt.
Und das ist interessant. Eine Strömung, eine ganz unsichtbare Strömung hat über viele, viele Jahre solche Verformungen bei Bäumen auswirken. Und das ist etwas, was wir kurz symbolisch darstellen möchten, wieso das heute passiert. Dass wir eigentlich solche Strömungen ausgesetzt sind als Christen.
Vor vielen hundert Jahren war der Einzelne in eine Gesellschaftsordnung eingebunden, die christlich geprägt war. Der Einzelne konnte sich einigermaßen gefahrlos der umgebenden Ordnung überlassen und man fuhr auch einigermaßen gut damit. Also Ehe und Familie hat auch deshalb gehalten, weil es die Form war, wie man zusammengelebt hat und außerhalb der Ehe war jetzt keine Vorstellung, wie das gehen soll. Wie gut das im Einzelnen war, die Qualität einer Ehe, das war sicher unterschiedlich, aber nach außen hin hat es auch Bestand, weil es gestützt wurde. Ein Sprung, einige Jahrhunderte später, wir erleben fast täglich, wir haben jetzt gerade wieder beim Tisch diskutiert über PED, wir erleben, wie viele Gesetze, viele Regelungen, vieles, was gegolten hat, wegfällt und der Einzelne ist plötzlich auf sich gestellt.
Und wir erleben eine unheimliche Dynamik, die besonders in den letzten 100 Jahren spürbar ist. Wie wir ausgesetzt sind, verschiedenste Weltanschauungen, verschiedene Lebensformen, verschiedene Antworten, verschiedene Visionen, verschiedene Zugänge. Und das ist eine unheimliche Dynamik. Wir erleben das ständig.
Auch ein unheimliches Durcheinander.
Durcheinander, was Faszinierendes hat an sich, aber auch unglaublich auch herausfordernd ist.
Jeder geht in eine andere Richtung.
Und für uns Menschen, die teilweise zu einem großen Teil abhängig ist von das, was in der Umgebung geschieht, ist es eine unglaubliche Herausforderung für den Glauben, für unser christliches Leben in uns drinnen. wenn man in einem Gasthaus hineingeht, wo viele Leute drinnen sind, da wird noch geraucht. Und wenn man wieder das Gasthaus verlassen hat, hat man gespürt, wie der Rauch in den Kleidern noch drinnen ist. Das heißt, der Mensch, der nimmt das, was um sich herum ist, nimmt er auf in sich. Und eine Welt, die früher christlich war und uns umgeben hat, das hat uns unterstützt in unser Christsein. Heute sind wir von einer Welt, die total multikulturell ist, wo wir einen Tag, fast jeden Tag in eine andere Welt, in eine andere Weltanschauung zur Berührung haben. Und das schwächt unser Christsein. Und wir sind umgeben von Strömungen, die uns beeinflussen, wo wir das vielleicht nicht einmal bewusst wahrnehmen können. Wie jeder Tag durch die Werbung, da immer wieder dieselbe Botschaften kommen und Tag für Tag nehmen wir unbewusst diese Botschaften in uns auf. Und das führt zu einer ungemein starken Schwächung von den Gläubigen, von unseren Gemeinschaften. Und was ist die Antwort? Und für uns ist die Antwort das Wachstumsprinzip. Das heißt, der einzelne Christ muss beginnen zu wachsen. Er muss, sein Ideal muss zur Aufgabe werden für ihn. Das heißt, für uns in der Schönstadtbewegung bedeutet das ganz konkret, dass jeder Schönstadt, Familie oder Ehepaar ein persönliches, ein Eheideal hat, also das Idealbild von uns als Ehepaar, und wir versuchen das immer wieder umzusetzen, konkret umzusetzen.
Das, was unsere persönliche Berufung ist, die Botschaft Gottes an uns. Heute haben wir gehört, er beruft den Zöllner. Das heißt, und genauso beruft er uns zu zweit als Ehepaar. Er hat einen besonderen, einen persönlichen Ruf. Und das, was sein Ruf für uns ist, unser Eheideal, also diese Botschaft, die uns gilt, wir begleiten viele Paare dabei, das zu finden. Was ist eigentlich unser Ziel? Was ist die Richtung? Und wenn man das einmal erahnt und beginnt, sich danach auszustrecken, dann merken wir, da geht dann Wachstum in eine gemeinsame Richtung.
Und dieser Wachstum betrifft alle Lebensschichten, die in mir drin sind. Also das betrifft nicht nur auf meinen Glauben, sondern auch auf den ganz praktischen Alltagsleben, wie wir miteinander reden, wie ich im Beruf arbeite. Der Mensch besteht aus verschiedenen Schichten. Wenn man das vereinfacht sagt, als irgendwie, da gibt es das Gotteskind, aber das Problem ist, dass der Mensch aus verschiedenen Schichten sind. Und diese Schichten werden alle direkt angesprochen von der Umgebung. Und wenn wir nur den Glaubensschicht thematisieren und nicht den konkreten Lebensthemen thematisieren, dann rutschen uns die konkreten Lebensthemen weg. Und der Lebenskraft, der das Christentum daraus geholt hat, ist nicht mehr da. Deswegen dieser Auftrag als Christen heute zu wachsen und ganzheitlich zu wachsen.
Die Antwort, die wir gefunden haben und die uns sehr beschäftigt, das Wachstumsprinzip, die Wachstumspädagogik. Wir möchten es in einem Zitat sagen, das ist ein Zitat von Pater Kentinich, ein katholischer Priester und Begründer des Prinzips von persönlichem Wachsen. Sei, was du bist, sei es in bestmöglicher Form. Das heißt, wir möchten eigentlich werden, was wir sind. Wir sind es ja schon. Sei es in bestmöglicher Form, heißt aber, naja, also dort ist man noch nicht, wo wir sein wollen, wo der liebe Gott uns sieht, das Idealbild, das er von uns hat, am Ende der Zeit, wenn es gut ist und wenn wir auch so sind, wie er sich uns gedacht hat. Das heißt, dahin wachsen wollen, nicht sagen, so bin ich halt und lebt damit, sondern sagen, so bin ich, ja, lieber Gott, manchmal bleibt einem auch nicht mehr über, als zu sagen, so bin ich. Aber in bestmöglicher Form mich ausstrecken. Die Gottesmutter in Schönstadt, die Erzieherin, das heißt, das wäre so ein Gedanke. Sie hilft mir auch zu werden, was ich bin. Also von unserer Spiritualität ist es auch, sie hat Jesus großgezogen, sie kann uns als Ehepaar erziehen und führen. Das heißt, das werden, was ich bin. Ich bin auch niemand anderer, ich möchte auch niemand anderer sein, aber ich möchte das auf die bestmögliche Art werden. Das ist so quasi der Leitstern für die Wachstumspädagogik oder für das Wachstumsprinzip.
Das heißt, das ist der Aufruf an jeden Christen, das zu werden, was er ist, und das in bestmöglicher Form. Und wenn wir uns vorstellen, ein Unternehmen, wo jeder Mitarbeiter wirklich versucht, das Beste aus sich zu machen, oder eine Kirche, wo jeder wirklich an sich arbeitet und dieses Bild von sich, was der liebe Gott geschaffen hat, versucht anzustreben, das erzeugt eine ganz andere Atmosphäre. Pater Kettig spricht von einer vollkommenen Gemeinschaft aufgrund vollkommener Persönlichkeiten, getragen von der Grundkraft der Liebe. Diese Sehnsucht, vollkommene Persönlichkeiten zu werden, schafft eine vollkommene Gemeinschaft. Und da liegt eine ganz starke Antwort. Wenn wir alle ein Stück wachsen, das verändert die Umgebung und das schafft eine ganz neue Gemeinschaftsform.
Wachstum braucht eine Atmosphäre. Das ist ein Bild aus der Nachhaltigkeit. Was gehört zur Atmosphäre oder was gehört zu dem, was Wachstum fördert? Das sind einerseits die Wurzeln. Das ist das, wo bin ich beheimatet, wo bin ich verankert, wo bin ich auch gebunden, gut gebunden. Also dieses Zuhause-Sein, Verwurzelt-Sein, das ist die eine Dimension. Die zweite Dimension, die Nährstoffe. Also was nehme ich auf, was tut uns gut? Geistpflege. Immer wieder einen Impuls mitnehmen, immer wieder miteinander wachsen können. Ich habe in Geo gelesen, also einen großen Artikel, was hält Paare zusammen? Das war jetzt gar nicht das Ehesakrament, das Geo da untersucht hat, sondern das war die Frage, die sind nachgegangen. Manche Partnerschaften sind Jahrzehnte zusammen und sind immer noch lebendig, also wo beide Partner sagen, das ist gut, also ich freue mich, dass ich mit dir zusammen bin. Und was ist das? Was hält Partnerschaften lebendig? Und Geo untersucht und kommt zu ihrem Schluss. Und das zentrale Element dabei war eigentlich, sich gemeinsam neuen Herausforderungen zu stellen. Also das heißt, wenn man immer wieder was ausprobiert, was man noch nie ausprobiert hat, vielleicht werden wir auch schrecklich scheitern, vielleicht werden wir uns blamieren, vielleicht wird es auch nicht sein, was wir uns gedacht haben, aber die Bereitschaft, gemeinsam neue Erfahrungen zu machen, sich neuen Erfahrungen zu stellen, das kann so ein Nährstoff sein für unsere Partnerschaft. Also zu sagen, wir probieren das aus, das haben wir noch nie ausprobiert. Das ist, glaube ich, ein guter Indikator, was können so Dinge sein, die uns anregen, die uns Nährstoff geben, und dann Wachstum braucht ein Ziel, das heißt die gemeinsame Wachstumsrichtung. Jede Pflanze weiß, wo die Sonne ist und wo oben ist, also das heißt, das ist so etwas, was man instinktiv auch sucht. Was ist eigentlich der Sinn, was ist das Schöne, was ist das, wofür wir, wohin wir gemeinsam unterwegs sind, was ist das Große, für das es uns beide ganz persönlich gibt. Und ich muss sagen, wir machen viele Seminare für Paare, verheiratet oder unverheiratet, für alle möglichen, aber das ist immer das stärkste Thema, wenn zwei beginnen zu überlegen, wofür gibt es uns? Was ist unsere Richtung, was ist unser Ziel, was ist es eigentlich? Natürlich, wir haben Kinder vielleicht, oder wir wollen jetzt schauen, ob wir uns irgendwie ein Fleckerl im Grünen schaffen können. Also es gibt so viele Ziele, die einen bewegen, aber darüber hinaus, was ist es eigentlich, wohin sind wir unterwegs? Also dem auf die Spur zu gehen, das hat große Kraft.
Ein zweiter wichtiger Aspekt, Wachstum ist ganzheitlich. Das heißt, es geht darum, mein Glauben, meine Beziehung zu Gott, zur Gottesmutter, dass das wächst. Und es geht darum, dass einfach unsere Kompetenz im praktischen Leben wächst und dass die zwei miteinander sich verwachsen. Also als Christ müsste man die Frage stellen, was tut man als Christ, wenn man Heuschnupfen hat? Einfach die klassische Frage, es geht darum, diese zwei Welten zu verbinden. Der Welt des Alltags. Und was tut ein Christ, wenn er Heuschnupfen hat? Er macht zwei. Er holt sich ein Medikament. Ja?
Also er schaut. Was kann man tun?
Was kann man tun? Und auf der anderen Seite schenkt es den lieben Gott als Opfer, dass er das erträgt und dass er nicht schimpft.
Hm? Und die ganze Wirklichkeit ist immer beides.
Genau.
Christsein ist Gnade und Plage, also das ist mein Lieblingssatz, weil einerseits ist es Gnade, natürlich, der liebe Gott braucht uns und Jesus hat am Schluss die Welt auch nicht erlöst durch seine Predigten, die sich bis heute erhalten haben, sondern durch seinen Tod am Kreuz, also durch das Leid, durch das Opfer. Das heißt, anscheinend ist das so. Aber die andere Seite auch, wir können sehr viel tun. Und wir sind auch gefordert, der Heilige Geist spricht auch durch unsere Fähigkeiten, durch das, was uns Freude macht, durch das, was wir drangehen, durch das, was wir tun können. Und dieses Zusammenwirken, Wachstum ganzheitlich.
Und das ist gar nicht leicht. In die Kirche ist es immer einmal in die eine Richtung gekippt. Ja, das ist wie ein Ball, das oben auf einer Kante ist. Das hat immer die Tendenz, dass der Glaubensaspekt plötzlich ganz stark wird oder dass man sich in die Weltlichkeit kippt. Aber diese Balance, ja, dass die Meide miteinander sich balancieren und daraus eigentlich quasi diese heilige Stadt wird, dieses Reich Gottes entstehen kann, das ist eine große Herausforderung. Mir gefällt ein Satz: Wenn eine religiöse Gemeinschaft nicht das alltägliche Leben gestaltet, verdient sie, hinweggemäht zu werden von den Zeitströmungen. Und wo liegt die Kernfrage des praktischen Lebens? In der Ehe und Familie. Gerade in Ehe und Familie verbindet sich diese ganz praktische Wirklichkeit. Wie leben wir? Wie schaffen wir es, dass wir ein Haus haben, dass wir was zum Essen haben, dass wir die Mathematik-Hausübung machen oder unterstützen vom Sohn? Und auch, wie können wir selber uns wachsen, dass Christus immer mehr in unserer Mitte wächst. Diese zwei Welten zu verbinden, das hat eine besondere Sendung der Familie in unserer Kirche. Okay, Tempo. Und ein dritter Aspekt, Wachstum geschieht von innen. Das heißt, Wachstumsprozess ist etwas, was von innen geschieht. Das heißt, ich kann nicht etwas aufkleben, sondern ich gehe von etwas aus, was schon in mir drinnen ist, was schon in uns drinnen ist, das Ehepaar, und das soll wachsen.
Eine kleine Tanne ist eine Tanne, sie weiß aber schon, wer sie ist, und sie will das werden, was sie ist. Eine kleine Buche ist eine Buche, also das heißt, das ist schon irgendwo drinnen, und dass das wachsen kann, was in uns steckt, in bestmöglicher Form. Das waren so die... Also das auch, das braucht Zeit, das braucht Geduld, also alles, was damit zusammenhängt.
Und auch in der Heiligen Schrift sehen wir dieses schöne Zitat mit dem Stein. Das weißt du so schön. Das, okay, super. Das ist also, so sehen wir, dass es eine riesige Zukunftsaufgabe der Kirche ist, dass wir, wow, Entschuldigung, ich habe nur gesehen, dass wir noch 15 Minuten haben. Das ist eine riesige Zukunftsaufgabe für die Kirche. Die Begleitung, was wir jetzt als Ehebegleitung sagen, das muss langfristig das ganze Leben geschehen. Wir müssen dieses Wachstum unterstützen, ermöglichen, vom Anfang des Lebens bis zum Tode. Und was ist das Ziel des Wachstums? Das ist Erfüllung des göttlichen Willens. Das heißt, für uns, wenn man das wirklich sozusagen hinschreiben würde, was ist das Ziel? Das Fähigkeit und Bereitschaft des Kind Gottes und Glied Christi, selbsttätig, das katholische Ideal, tiefgreifend und dauernd hochzuschätzen und trotzdem gegenstehender Schwierigkeit, sieghaft im praktischen Leben durchzuführen. Wenn wir das erreichen könnten, dass jede katholische Familie auf ihre Art und Weise das umsetzen könnte. Ja? Und das können wir schaffen, wenn wir die richtige Art von Ehebegleitung über die nächsten Jahre aufbauen. Gut, damit schließen wir ab.
Und noch ein kleiner Seitensatz. Selber wachsen ist da das Stichwort. Also oft geht es einem ja so, dann spricht man über den Wert des Zuhörens und die Ergänzung und man denkt sich dann, naja, vielleicht gelingt einem das schon und man hat Freude dran. Ja, aber wie ist das mit dem Verzeihen oder wie ist das mit dem Mitgehen? Also da gibt es immer wieder Punkte, wo man merkt, man steht in der Verkündigung von Ehe und Familie und man denkt sich, das kann man ja alles nicht so perfekt, obwohl man weiß und auch dafür ist, aber es gelingt eben nicht immer so. Und da ist der entscheidende Punkt, wo habe ich selber gerade zu wachsen? Hoffentlich gibt es einen Punkt, wo ich sage, da bin ich selber gerade dran. Da, wo man selber unterwegs ist, da kann man eigentlich ein wirksamer Apostel sein. Es gibt nichts apostolisch Effektiveres als gerade überwundene Schwierigkeiten. Also etwas, was man selber durchgekämpft hat. Ein Beispiel aus einem anderen Bereich. Ich hatte mal ziemliche Schwierigkeiten mit einem
mit einer sehr fordernden Chefin. Es hat mich wirklich Monate oder eigentlich ein, zwei Jahre gekostet, irgendwo einen Weg zu finden, damit umzugehen. Und ich kann mich erinnern, es war das erste Mal, dass ich das Gefühl habe, ich kann mich einbringen, weil sie da fordern, was sie will, dazu ist sie Chefin. Ich muss nicht da alles tun, weil ich meine, ich bin auch kein Sklave. Also das hat lange gedauert, da irgendwo einen Weg zu finden. Und das war das erste Gespräch, wo ich das Gefühl habe, ich kann mich einbringen, irgendwo, man findet einen Stil. Und am nächsten Tag rede ich mit einer Freundin und sie ist gerade voll verzweifelt, weil sie einen Chef hat, der so fordernd ist. Ja? Und dann denke ich mir, lieber Gott, jetzt weiß ich wofür man manches durchkämpft. Also es gibt kaum was Effektiveres als Schwierigkeiten, an denen man selber vielleicht auch mühsam gerungen hat. Das ist oft ein Dienst für die anderen. Und das heißt für mich die Frage, hoffentlich haben wir einen Punkt, wo wir gerade wachsen und einfach nicht weiterkommen. Denn es ist eh klar, aber warum geht's nicht? Dann ist das eigentlich der Punkt, der uns hilft, unterwegs zu bleiben. Und Leben entzündet sich am Leben, das heißt, da wo wir wachsen, da kann man auch andere wieder anstecken oder etwas weitergeben.
Das heißt, es geht darum, dass wir nicht einfach sagen, ich bin halt so, kann man nichts machen, sondern es, ein Christ, geht, der hat Optimismus, der geht es immer wieder neu an.
Das war das Wachstumsprinzip, so im Grundsätzlichen. Und dann möchten wir zwei Beispiele bringen. Die Ausbildung zum Familientrainer an der Akademie für Familienpädagogik Schönstadt am Kahlenberg. Wir selber dürfen da viele Jahre mitwirken. Wir selber haben auch ein paar Absolventen hier entdeckt von der Akademie, was uns natürlich sehr freut. Manches wird Ihnen bekannt sein, aber wir haben gedacht, was ist vielleicht jetzt zu dem Thema Wachstum und miteinander wachsen, was ist da interessant oder wichtig? Und selber hat uns ein Satz oder zwei Worte aus den Lineamenta, die wir heute schon zitiert bekommen haben, das Vorbereitungsdokument für die Familiensynode. Also ich glaube, das ist etwas sehr Großes, eine neue Positionierung der Kirche zum Thema Ehe und Familie. Es dürfen viele mitwirken. Wir haben dieses Dokument sehr gerne angeschaut in Englisch, weil wir für einen Zweck das in Englisch anschauen mussten. Und da ist das Wort drinnen, das heißt Active Agents.
Sehr schön. Auf Deutsch klingt das.
Ehepaare sind Active Agents.
Aber Active Agents. Ne?
Das heißt, wenn es um Ehe- und Familienpastoral geht, dann ist der Wunsch und der Auftrag und die Sendung von diesem Dokument auch für Ehepaare quasi hier ausgesprochen wird, seid doch Active Agents. Also das gefällt uns schon einmal sehr gut. Also es ist ein Auftrag. Und ein zweiter Satz, der uns gut gefällt, der noch von Johannes Paul II. Stammt, der für uns der Papst der Familien war. Das war eine große Veranstaltung am Petersplatz. Die Sonne ist gesunken. Es war eine unglaublich schöne Stimmung. Der Papst hat seine Rede hingelegt und schaut diese 20.000 Familien an und sagt ihnen, Familie, werde, was du bist.
Das hat er wiederholt. Und da hat er gespürt, dass er was sieht in den Ehepaaren, in den Familien, was gehoben werden soll, was eine Kraft, die sich noch entfalten soll. Und das ist etwas, dieses Wachstumsvorgang, diese Entfaltung, diese Aktivierung von Ehepaaren oder dass Ehepaare entdecken, dass sie Active Agents sein können, dazu ist zum Beispiel die Familientrainerausbildung genau dafür geeignet.
Das heißt, eigentlich wir als Ehepaar sind schon qualifiziert. Das heißt, durch unsere Erfahrung, durch das Ehesakrament, durch das Ja zueinander. Jetzt sind wir in einem wissenschaftlichen Institut und ich finde super, dass jemand das wissenschaftlich betreibt, Ehe und Familie. Das ist sehr wichtig, dass auch die Grundlagen klar sind, dass geforscht wird, dass neue Erkenntnisse entstehen. Also großartig, man kann sich nur freuen. Auf der anderen Seite für den Normalgebrauch, also um wirksame Apostel sein zu können, sagen wir, ein fünfjähriges Studium wird sich für die meisten nicht ausgehen. Deshalb sagen wir, es braucht auch eine maßvolle Ausbildung. Und die Ausbildung zum Familientrainer und die verschiedenen Formen, die in der Zwischenzeit auch gewachsen sind, ist eine solche maßvolle Ausbildung. Es gibt seit 20 Jahren, ich möchte jetzt gar nicht auf alles eingehen, aber mittlerweile gibt es 355 Familientrainer-Ehepaare ab morgen, weil morgen ist die nächste Sendungsfeier in Vorarlberg, also die sind schon dazugerechnet.
Und die Idee hat sich verbreitet schon in 8 Ländern.
Also 8 weitere Länder außerhalb von Österreich. Genau. Also das heißt, da ist etwas gewachsen. Wenn man jetzt sagt, wir brauchen Familienapostel, wir brauchen Leute, die sich engagieren, da gibt es also eine Befragung von den Teilnehmern, wie viel Prozent der Teilnehmer machen die Akademie, weil sie nachher Referate halten wollen und dann hinausgehen wollen und 0%?
0%.
Das ist eine echte Aussage. Wie viel Prozent geben an, sie haben das eigentlich gemacht, weil sie in die eigene Ehe investieren wollten. Sie wollen gemeinsam wachsen, sie wollten gemeinsam was tun. 100%. Also mal sehr interessant, die primäre Motivation ist selber wachsen. Also
und das ist eine faszinierende Auslese. Denn Menschen, die vorrangig selber wachsen möchten, das sind die besten Apostel.
Und dann sagen viele, es ist gerade so dicht. Wir haben die Ausbildung jetzt uns entschieden zu machen, weil wir wollen uns Zeit für uns erzwingen. Das sind so Argumente, die Sie dann vielleicht auch wieder verwenden können. Man möchte jemanden motivieren und er sagt, ja, wäre ja schön, aber es ist gerade viel zu dicht. Und dann sagt, gerade wenn es dicht ist, gegensteuern. Erzwingt euch Zeit füreinander. Also oft muss man nur hinhören, wie Leute sagen und denken, das ist eigentlich ein gutes Argument. Das merke ich mir. Es haben sehr viele gegeben an, das sind fast alle, sie sind gerade in einer Umbruchsphase. Das erste Kind kommt. Deshalb mache ich jetzt die Ausbildung, weil da ändert sich so viel für uns. Wir haben es heute auch von Herrn Dr. Spemann gehört, diese Zeiten, wo sich eine Phase in die nächste wandelt, die sind besonders effektiv, um hier zu sagen, und da stellen wir uns gemeinsam einer neuen Erfahrung, da machen wir gemeinsam so eine Ausbildung. Es sind dann etliche, die auch bei Pensionsantritt sind, der kommt jetzt bald und wir wollen uns eigentlich gemeinsam auf diese neue Lebensphase einstellen und irgendwo schauen, was will jetzt der liebe Gott von uns oder einfach nur, was tun wir jetzt? Manche sind ja auch natürlich motiviert. Also das heißt, gerade in Umbruchsphasen, so als Beispiele, sind Leute besonders ansprechbar.
Eine kurze Übersicht des Programms. Also ganz schnell gesagt, es geht um zwei Sachen. Erstens, diese Sehnsucht anzusprechen, zu wachsen. Wie leben wir als Familie? Also da gibt es einen großen Hunger. Ganz konkret, wir zwei, unsere originelle Art und Weise, das katholische Ideal zu leben. Und dann im zweiten Jahr, gerüstet aus diesem Wachstumsvorgang, wie lernen wir Familie?
Also ein Zweijahreskurs, immer 6 Wochenenden eine Sommertagung, 6 Wochenenden eine Sommertagung. Also es ist ein maßvoller Einsatz. Sie sehen dann die Themen hier aufgeschrieben. Und das Zentrale, also aus der Gottesmutter Salzierin, das ist auch einmal ein Thema, das geht jetzt auch nicht um die Spiritualität Schönstatt, sondern um die Pädagogik, die Wachstumspädagogik aus dem Ehesakrament. Aber das zentrale Element ist das Lieblingsthema.
Das heißt, Sie lernen nicht das umfassende Thematik Ehe und Familie, sondern Sie entdecken und erobern Ihr Thema.
Finden wir unseren Punkt, der für uns wichtig ist und an dem wir wachsen.
Und das ist unser Lieblingsthema und dafür brennen wir. Und das ist dann wieder die Tür für andere Themen.
Das war jetzt der jüngste Kurs aus Oberösterreich. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, ergänzen statt nerven, also jemand, der sich das als Lieblingsthema wählt, kann man sich schon vorstellen, an welchem Thema die gerade zu kämpfen hatten.
Das ist auch der Ausdruck von das, wo man selber wächst.
Oder wir lieben uns, wir streiten uns. Also kann man sich auch vorstellen, Konflikte, soll man sagen, nachhaltig genutzt und synergetisch genutzt, um zu sagen, da machen wir unser Thema draus, weil da haben wir gerade selber daran zu arbeiten.
Gut. Und wie wirken Familientrainer? Natürlich. Die können dann Vorträge halten, die lernen eine spezifische Art zu reden, dass das Leben wecken kann bei den Zuhörern. Aber das Interessanteste ist, dass die dort, wo sie wohnen und leben, ausstrahlen.
100% der Familientrainer, kann man gar nicht verhindern, wirken, indem sie ausstrahlen. Das heißt, Gespräche führen, Themen streuen, vielleicht was anstoßen. Also ich persönlich rede gerne in jedem Gespräch irgendwo den Ehepartner gegenwärtig setzen. Also jemand sagt, was habt ihr gemacht am Wochenende? Und ich sage, du wirst lachen. Wir haben gemeinsam ein Referat gehalten für junge Paare. Und schauen wir hier. Ich sage, und das ist so schön, wenn man mit seinem Partner gemeinsam was hat, was einen Freude macht. Was macht denn ihr gern zu zweit? Und dann erzählt die andere Person auch was sie gern zu zweit machen oder so. Sie irgendwo meidet das Thema, aber das heißt, ich streue mal was und dann kommt sie oft was zurück. Und dann merke ich, da ist auch jemand, der hat Freude an seinem Partner oder seiner Partnerin, die jetzt nicht da ist. Und wenn ich das Gefühl habe, das ist irgendwo nett, was die übereinander sagen, dann sage ich, treffen wir uns mal, machen wir mal zu viert was. Also das heißt, durch so Themen streuen, da kann wirklich Beziehungen entstehen.
Es geht darum, Leute zu suchen und zu finden, die wachsen wollen. Also wir wollen nicht Leute finden, die zufrieden sind mit Golf spielen. Ich habe nichts gegen Golf. Aber dass wir suchen Menschen, die irgendwie wachsen wollen, ja? Die an sich tun, was arbeiten wollen. Denn solche Menschen sind besondere, gute Apostel.
Familientrainer haben auch gelernt, Werte zu formulieren. Also es geht nicht darum, jemanden zu verurteilen, es geht nicht darum, jemanden anzugreifen, aber den Wert von Ehe und Familie auch ins Wort bringen zu können. Das geht einem oft ab, man möchte das sagen, aber ich habe es nicht so schnell und wie sage ich es überhaupt? Also das heißt, ausstrahlen, Ermutigung geben, Ansprechpersonen sein. Wir waren im Stephansdom vor nicht so lange, dann kommt ein Pärchen und sagt, ihr habt doch unseren Ehevorbereitungskurs da ein Referat gehalten, wir haben da ein Thema, können wir mal mit euch reden? Und ich hatte keine Visitkarte damals, keine private, und seit damals haben wir eine, weil wir dachten, das kann nicht sein.
Sie brauchen, jeder von Ihnen braucht eine Visitenkarte.
Genau, also ein Familientrainer.
Wenn Sie angesprochen werden.
Wird vielleicht angesprochen, jemand sucht den Kontakt, also das sind alles Wege, wie ein Familientrainer wirkt durch sein Sein. 100% der Familientrainer wirken auf jeden Fall durch das Sein. Und längerfristig, am Anfang wirken sie alle, weil sie Referate halten, aber längerfristig sind es ca. 50%, die dann aktiv sind in der Ehevorbereitung, in der Ehebegleitung, in Diözesanenprojekten oder was Neues zu entwickeln, das ist gerade sehr beliebt, ein Candlelight-Dinner. Oder man arbeitet bei Projekten anderer Institutionen, wir haben heute gehört, Teamstar zum Beispiel, oder Gemeinsam für Europa, oder selber was angehen und ausprobieren. Also die Freude, das hat uns auch kürzlich wer erzählt, das heißt Rotwein und Schokolade. Die haben sich gedacht, sie laden am Sonntagabend Leute ein zu Rotwein und Schokolade und dann einen Impuls, etwas, was uns gut tut für unsere Ehe. Also da kann man sehr kreativ sein. Familientrainer suchen sich solche Projekte. Das heißt, wenn sie selber Freude haben oder jemanden kennen, für eine Pfarrer ist so ein Ehepaar, das sich einmal einerseits selber auf einen Wachstumsweg begeben hat und andererseits einfach Ideen hat, was man tun oder angehen oder probieren kann. Das ist wirklich ein großer Segen und sehr effektiv. Und das von den Teilnehmern her sind 70% bei der Akademie von all überall her, also aus Pfarrern, aus anderen Gemeinschaften oder überhaupt jüngst beheimatet jetzt kirchlicher Art. Und ca. 30% sind Schönstadtfamilien oder die Schönstadt durch die Ehevorbereitung oder ähnliches kennen. Also so ungefähr ist die Zusammensetzung, das überlagert sich, weil natürlich man arbeitet zusammen und wirkt in Projekten gegenseitig mit, aber so ist die Verteilung jedenfalls.
Gut. Und ein zweites Projekt, die Familie als Berufung. Wir haben gesprochen, die Akademie ist ein Beispiel für ein Projekt, das Multiplikatoren ausbildet. Also, wie bei Jesus die Aposteln, die hat er spezifisch ausgebildet, aber dann hat er auch für die Masse geredet. Und die Farbe ist eine Zeitschrift
für die Breite.
Für die Breite. Das heißt, da geht es auch um Wachstumsimpulse für Ehepaar und Familie, aber nicht durch viel, ich muss niemanden nicht lange ausbilden, sondern indem ich einfach die Zeitschrift weitergebe.
Out also of the box. Für Ehebegleitung, immer wieder Impulse zu bekommen, ein zentrales Anliegen. Und die Zeitschrift Familie als Berufung, wir haben sowas wie einen Leitsatz. Also ich persönlich liebe Mutter Teresa und ich habe etliche Biografien von ihr und dann habe ich noch eine weitere bekommen und da ist ein Vorwort drinnen und da steht: Die Mutter Teresa wollte damals eigentlich nicht noch ein Interview geben und noch ein Buch schreiben, weil irgendwie gibt eh schon genug. Und dann hat sie aber, und das wird dann wörtlich abgedruckt, das sagt sie aber doch, sie macht das. Und entscheidend ist es, wenn Sie dieses Buch, liebe Leser, gelesen haben, dass Sie etwas tun nachher. Irgendwas, sodass Sie und auch andere durch diese Liebestat bereichert werden. Also das Buch zumachen und einen Impuls spüren, ja, irgendwas, davon tue ich. Und das ist so das Motto eigentlich für unsere Zeitschrift. Das soll anregen, eine Tat der Liebe irgendwo im Herzen zu spüren. Der Heilige Geist sagt mir vielleicht, das wäre doch gut, mach das doch mal, probier das aus. Und das ist die Wirkweise eigentlich, die so unser Ideal ist. Im Moment hat die Zeitschrift 7000 Auflage, sie wächst beständig. Es sind 12.000 Leser. Wir haben eine Leserbefragung gemacht und wissen, dass bis 70% der Partner oder die Partnerin mitliest. Also deshalb kommt man auf 12.000 Personen. Es sind auch wiederum ein ähnliches Verhältnis. 10% sind Schönstadt, 10% Sympathisanten, 80% ist jeder Mann und jeder Frau. Das heißt, man weiß das oft gar nicht. Die Verbreitung ist quasi 100%, also 0% durch Marketingbudgets und 100% durch Personen. Weitergeschenkt, aufgelegt, bei einer Veranstaltung kennengelernt. Also ich glaube, für uns alle ist einfach dieser Weg zu künden, zu brennen, was weiterzugeben, das ist einfach das, was der liebe Gott möchte. Die Zeitschrift finanziert sich nur durch Spenden, ein wirtschaftsfreier Raum, also wir sind da auch sehr stolz darauf.
Und die Arbeitsweise ist, das ganz aktuell auf Fragen, die Familien bewegt, lebensmäßige Antworten angeboten werden in Kurzgeschichten. Short Stories, die manchmal sehr abenteuerlich sind, und indem man diese Short Stories liest zwischendurch, nimmt man immer wieder einen Wachstumsimpuls mit. Zweitens, diese verschiedenen Short Stories, wir haben immer eine Haltung und mehrere Wege, wie man diese Haltung umsetzen kann. Das heißt, jemand kann sagen, ich nehme diese Art und Weise, wie man das umsetzen kann. Der andere sagt, ich nehme diese Art und Weise. Also diese Vielfalt und Freiheit in der Auswahl durch diese Vielfalt der Stories, wo gelebte Antworten.
Und für manche bleibt die FAP, Familie als Berufungszeitschrift, ein Buch mit 7 Siegeln. Die machen es wieder zu und denken sich, ist nicht für mich. Und andere lieben sie. Also wir kriegen wirklich unglaubliche Leserbriefe und eben ständig neue Bestellungen, weil sie sagen, die FAP ist wie ein warmer Sommerregen. Das war so eine Formulierung, wie eine warme Dusche, das sagt auch einmal jemand. Das heißt, irgendwie wird man angeregt, was zu tun. Da gibt es auch Zahlen dafür. Also 61% geben an, dass sie die FAP mehrmals lesen, es liegt immer rum, sie schauen immer wieder mal rein und lassen sich da irgendwie einen Gedanken hervorholen. 70% sagen, es regt das Gespräch in der Familie an, mit dem Partner, mit den Kindern, das liegt rum und sagt, schau mal, was ich da gelesen habe, was sagst denn du da? Also das heißt, dieser Dauereffekt, den man hier merkt, 70% haben schon was ausprobiert von dem, also das Tun, der Weg zum Tun, das scheint zu funktionieren, und da wurden nur Leute befragt, die nur die Zeitung lesen, also die noch bei keiner Veranstaltung waren und keine Schönstädter sind, sondern nur durch dieses Medium eigentlich hier irgendwo in einem Lebensstrom mitleben und sich da Impulse holen. 64% haben Freude am Weitergeben, die haben schon Tipps oder eine Zeitung selber etc. Da gibt es viele Beispiele, also irgendwie möchte man das dann auch anderen bekannt machen. Und der absolut höchste Wert, 89%, die FAP lässt Verbundenheit erleben. Das sind andere wie wir, man hat das Gefühl, man lebt in einer Gemeinschaft, obwohl man eigentlich niemanden kennt. Aber dieses Gefühl, die haben dieselben Probleme, die kochen auch nur mit Wasser und irgendwo, es gibt die und man kann irgendwo was lesen von denen, das stärkt, egal wo die Personen sind.
So. Bestellen kann man.
Jemand hat uns gefragt, habt ihr welche mit? Und wir haben jetzt extra noch welche drüben am Büchertisch gelegt. Falls Sie für Ihre Arbeit 10, 20 Stück regelmäßig benötigen können, um sie in der Pfarre, bei einer Ehevorbereitung, im Kindergarten oder sonst wo aufzulegen, wer sie findet und sich selbst bestellt, wirklich für diese Leute kann man was Gutes tun, weil sie einfach spüren, dass man da in seinem Weg bestärkt wird. Das kostet auch nichts, ich sage das gerne dazu. Wir haben Spender, die sagen, ich sorge für die Verbreitung der FAP mit. Das heißt, sie brauchen jetzt nicht, dass die Angst haben, sie kriegen dann die große Rechnung, weil sie doch die Zeit, die Werbeexemplare bestellen. Also wirklich eine herzliche Einladung dafür.
Das Ganze, das sind zwei Modellfälle. Aber natürlich, es geht darum, einen gesamten Wachstumsorganismus zu schaffen. Und Schönstadt ist ein Modellfall dafür, wie man so einen Wachstumsorganismus bauen kann, wo alle Christen, die da in Berührung kommen, ständig diese Wachstumsimpulse kommen, damit sie an Ort, wo sie sind, wachsen können, inmitten einer säkularen Gesellschaft. Das heißt, da gibt es Impulse, die sie bekommen können. Dann gibt es den ganzen Aspekt vertiefte Empowerment durch verschiedene Angebote. Dann geht es darum, das Aktivieren des Ehesakraments durch das Eheideal oder durch das Hausheiligtum, die Gottesmutter, die im Haus wohnt und ein heiliger Ort schafft in unser Zuhause, unser Berufungsweg entdecken. Und dann soweit natürlich auch Gemeinschaftsformen verschiedenster Art, die einen dann begleiten. Also das ist die große Herausforderung, die wir auch als Kirche haben, wo es nicht um Schönstadt geht, sondern wie können wir so einen Organismus, einen Wachstumsorganismus schaffen, damit unsere Katholiken die Impulse bekommen, damit sie wachsen können.
Und das ist ein schöner Organismus, aber es fehlt noch der Faktor B. Und der Faktor B nennen wir den Faktor Begleitfamilie. Es geht nicht ohne persönliche Begleitung. Da ist irgendjemand, der sagt, du kommst doch einmal, wir haben da was, das wäre doch gut für euch. oder jemand, der weiß, was wäre vielleicht für jemanden gut. Also dieser Wert auch des Begleitens. Wir leben in einer stark männlichen Zeit, das haben wir heute auch gehört. Das heißt, das Referate halten und hinausgehen und wie viele Leute hat man erreicht, das ist wichtig, das freut mich natürlich auch. Aber dieses Begleiten, dieses Seele sein. Es gibt auch Ehepaare, die haben ihre ganz starke Aufgabe, andere aufzunehmen, weiterzuführen, auch zu schauen, was wäre gut, auch so einen Impuls zu geben. Also das heißt, die große Wertschätzung für die Personen, die dann auch diese Bindung, diese Beziehung und dieses Weiterführen, also das im Blick haben und da ihre Stärke und ihre Aufgabe.
Also wenn Sie tätig sind, brauchen Sie immer ein Co. Hirte und Prophet. Einer ist der Prophet und er kündet die Botschaften und verbreitet die Wachstumsimpulse. Und dann braucht es die Hirte, der diese Dauerkontakt zu dem Ehepaar, zu den Personen behält.
Und das Abschlussbild oder der Abschlusssatz? Es ist gut, dass es sie gibt.
Also was wir hier arbeiten, was Sie hier machen.
Ein kleines, ein abschließendes Beispiel. Wir waren eingeladen in Rom, war ein großer Kongress zur Erneuerung und da waren die Bewegungen, da waren tausende Leute und da durften wir ein Statement geben über die Rolle der Familie als, heute würde ich sagen, Active Agents. Also was man tun kann, wie man wirken kann als Ehepaar. Und das war wirklich beeindruckend und wir haben auch die Gottesmutter erwähnt, die unsere Erzieherin ist, im Hausheiligtum wirkt. So, dann war das Statement zu Ende und es war dann Kaffeepause und dann kommt der Präsident des Lutherischen Weltbundes, der Christian Krause, und sagt, was Sie da gesagt haben. Also da kann er jetzt nicht so zustimmen, hat er gesagt zu mir. Da denke ich mir, naja, da habe ich über die Gottesmutter geredet, der Präsident vom Lutherischen Weltbund wahrscheinlich, das ist nicht so ganz sein Zugang zum Glauben. Haben wir gedacht, ich muss aber nachfragen. Ich sage, ja, wie meinen Sie das? Wenn er sagt, das ist ja nicht so ganz sein Fall. Und dann hat er gesagt, naja, was Sie da gesagt haben von den Ehepaaren, dass es Ehepaare gibt, die sich da einsetzen und die Träger des Apostolats sind und die da ihre Zeit und ihre Energie hineinstecken. Er hat solche Paare nicht. Das war so sein eigentlich schmerzliches irgendwo, sehnsüchtiges, aber auch, er hat solche Leute nicht, was wir da erzählt haben. Und dann haben wir gedacht, naja, es ist gut, dass es sie gibt. Also Menschen, genau, die sich einsetzen für Ehe und Familie. Das ist echt nicht selbstverständlich. Danke.
Danke sehr.